Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht heute im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 11. Wir wollen den doch recht langen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 46 lesen. Der eigentliche Predigtvers soll dann aber der Vers 43 sein. Johannes Kapitel 11, ab Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn er aber bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hingekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Text, den wir eben gelesen haben, dürfte sicher jedem von uns sehr geläufig sein. Dieses Kapitel gehört gewiss zu den bekanntesten Passagen in der Heiligen Schrift überhaupt. Das ist nicht weiter überraschend, denn naturgemäß werden die Menschen gerade von dem Außergewöhnlichen besonders angezogen. Und darum ziehen die Wunder, die Jesus während seines irdischen Dienstes tat, naturgemäß so großes Interesse auf sich. Und unter all diesen Wundern nimmt diese Auferweckung des Lazarus, von der wir hier gelesen haben, einen sehr prominenten Platz ein. Wir können die Frage stellen, warum ist das wohl so? Warum bleibt selbst Menschen, die mit Jesus Christus sonst nicht viel im Sinn haben, die aber zumindest schon mal von ihm gehört haben, vor allem dies in Erinnerung, dass er viele Wunder getan hat oder angeblich getan haben soll? Ist es die menschliche Neugier? Ist es die Lust am Ungewöhnlichen, an Sensationen? Sicher auch das. Aber das sind nicht die Motive, die uns bewegen, uns mit diesem Text zu befassen. Und nicht nur mit diesem Wunder oder mit Wundern im Allgemeinen oder überhaupt mit allen biblischen Berichten. Denn wir stellen uns die Frage, warum tat Jesus Wunder? Warum? Wirklich nur, um die Sensationslust der Massen zu befriedigen? Wohl kaum. Diese Vermutung dürfen wir ohne große Beweisführung fallen lassen. Denken wir nur an die großen Scharen, die Jesus gerade wegen seiner Wunderwerke gefolgt waren, aber die ihn ganz plötzlich verließen, als er ihnen die sogenannte harte Rede über das Wesen seines Dienstes verkündete. Wenige Kapitel vorher lesen wir das, Johannes 6. Aber vielleicht gibt es einen anderen Grund. Vielleicht tat Jesus Wunder, um den Betroffenen in ihrer körperlichen Not zu helfen. Ja, das kommt der Wahrheit schon näher, oder? Aber selbst das kann nicht der eigentliche Antrieb für die Wunderwerke gewesen sein. Sicher, das Ergebnis der Wunder war in den meisten Fällen tatsächlich, dass Menschen aus einer misslichen Lage befreit wurden. Ja, zum Beispiel Blindheit oder Lähmung oder Besessenheit oder sogar, wie in unserem Text, dem Tod. Das war zweifellos vorteilhaft für die Betroffenen. Aber doch nur für den Moment. Nur für einen gewissen Zeitraum. Ist es nicht denkbar, dass der Blinde, den Jesus sehend gemacht hatte, im hohen Alter wieder erblindete? Ist es nicht denkbar, dass der Gelähmte, der dank Jesus wieder laufen konnte, Jahre später in einen Unfall verwickelt wurde und dadurch erneut bewegungsunfähig wurde? Und ist es nicht zweifellos so, dass diejenigen, die aus dem Tod ins irdische Leben zurückgeholt worden waren, sei es der Mann aus Nain oder die Tochter des Jairus oder eben Lazarus, dass die alle erneut in diese Welt kamen, in diese Welt, die unter dem Fluch Gottes steht, dass sie erneut in ein Leben in ihrer sündigen Natur zurückkehrten, dass sie erneut dem Tod entgegen sahen? War es nicht so? Und deshalb müssen wir sagen, dass auch das irdische Wohlergehen, wenn wir es mal so nennen wollen, das irdische Wohlergehen von Notleidenden, dass das nicht das Motiv für Jesus war, seine Wunder zu wirken. Die Wunder, die Jesus wirkte, waren Verkündigung. Sie waren Zeichen und Gleichnisse, die den Menschen damals wie heute eines vor Augen führen sollten. Und das formuliert der Apostel Johannes, also der Autor dieses Evangeliums, am Ende des Buches. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel dieser Zeichen und Wunder Jesu. Sie sollen uns Anlass sein, und als Beweis dienen, zu glauben. Das heißt, zu erkennen und gewiss zu sein, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Der Christus, der Messias, der Gesalbte des Herrn. Und dass wir durch diesen Glauben in dem Namen Jesu Christi, das heißt in Christus selbst, das ewige Leben haben. Durch seine Wunder verkündete Jesus: Ich bin der Christus. Ich bin das Leben. Glaubt an mich, so werdet auch ihr leben. Das also als Hintergrund, bevor wir uns nun mit diesem besonderen Wunder etwas näher befassen wollen. Es geht um die Auferweckung des Lazarus und ich möchte dabei auf drei Themen eingehen. Erstens sage ich etwas über die Umstände des Wunders. Dann zweitens über den Ablauf des Wunders und drittens die Reaktion auf das Wunder. Erstens die Umstände, zweitens der Ablauf, drittens die Reaktion. Der gelesene Abschnitt war ja doch recht lang, aber ich habe bewusst diesen langen Abschnitt im Ganzen gelesen, denn gerade aus den vielen umgebenden Versen erfahren wir etwas über die Umstände und machen uns vertraut mit den Begebenheiten, die mit diesem Wunder der Auferweckung des Lazarus unmittelbar zusammenhängen. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Was war geschehen? Martha und Maria aus Bethanien ließen Jesus rufen, denn ihr Bruder Lazarus war ziemlich krank. Die drei waren Geschwister. Soweit uns bekannt ist, lebten sie wohl in einem gemeinsamen Haushalt. Die beiden Schwestern begegnen uns auch an einer anderen Stelle in den Evangelium, nämlich in Lukas, Kapitel 10. Ich weiß nicht, ob die Stelle bekannt ist. Da wird uns ja berichtet, wie Jesus von Martha ins Haus aufgenommen wurde. Und ja, Martha wirtschaftete dann in der Küche und im Haus herum. Und ihre Schwester Maria, die saß zu Füßen Jesu und hörte ihm zu. An einer anderen Stelle lesen wir von Maria, dass sie Jesus mit kostbarem Öl salbte und dann seine Füße mit ihrem Haar abtrocknete. Also die Schwestern, die sind uns schon ein wenig bekannt. Aber von der Person des Lazarus hat man eigentlich bis zu diesem Punkt noch gar nichts gehört. Wir erfahren aber auf unserem Text, dass Jesus ihn offenbar gut kannte und dass er ihn ebenso wie die beiden Schwestern, Vers 3, liebte. Dieser Lazarus war nun also krank, schwerkrank, todkrank. Und Martha und Maria wussten sich keinen anderen Rat, als Jesus zu holen. Jesus sollte ihn wieder gesund machen. Sie wussten, dass Jesus die Macht hatte, Kranke zu heilen. Sie hatten oft genug davon gehört. Sie hatten es vielleicht auch selbst erlebt. Also ließen sie ihn rufen. Aber was tat Jesus, als dieser Hilferuf ihn nun erreichte? Wir lesen diesen doch äußerst verwirrenden Vers 6. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort. Also ist das nicht seltsam? Ist das nicht geradezu unerhört? Da liegt jemand auf dem Sterbebett, ein sehr guter Freund, einen, den Jesus angeblich liebt. Ja, also, wenn Jesus tatsächlich der gütige Wunderheiler gewesen wäre, dem es allein um das irdische Wohl der Menschen geht, dann hätte er doch alles stehen und liegen gelassen und wäre hingeeilt, um zu helfen. Zumal einem Freund. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus ignoriert den Hilferuf und wartet ab. Er wartete 2 Tage, dann erst machte er sich auf zu Lazarus. Aber achten wir darauf, wie er dieses Warten begründete. Vers 4. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Das heißt, Gottes Absicht hinter dieser Krankheit war nicht der Tod des Lazarus als solches, sondern durch Krankheit und Tod seine eigene Verherrlichung. Und damit wären wir wieder bei dem Zweck der Wunder. Wozu dienten die Wunder? Um zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Um all seine Herrlichkeit und Macht zu bezeugen. Und um uns durch Glauben daran Anteil zu geben. Die Ausgangssituation war also, dass Lazarus tot war. Das wurde dann auch den Jüngern klar, als sie nun endlich in Bethanien eintrafen. Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Und die Trauer um ihn war wirklich groß. Er ist gestorben. Er wird nie wieder unter uns sein. Ja, und Martha und dann später auch Maria eilten zu Jesus. Natürlich freuten sie sich, ihn zu sehen. Denn sie liebten ihn, sie verehrten ihn. Aber in ihren Worten, da schwingt doch diese Bitterkeit mit. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Nicht beide Frauen sagen eigentlich die identischen Worte. Herr, wenn du ihn geheilt hättest, er könnte doch noch leben. Und wie antwortet Jesus auf diesen Vorwurf? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus beantwortet hier eigentlich die Frage, was es heißt, zu leben. Leben heißt nicht irgendwie biologisch zu existieren. Leben heißt, bei Gott zu sein. In Gottes Gegenwart. In Gottes Gemeinschaft zu sein. Das ist Leben. Außerhalb von Gott ist kein Leben. Da ist nur Tod. An dem Tag, da du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, musst du gewisslich sterben. Das waren die Worte an Adam. Adam aß von dem Baum und er starb. Denn Gott vertrieb ihn aus dem Garten Eden, aus seiner Gemeinschaft und damit aus dem Leben. Und der Weg zum Baum des Lebens, der war fortan versperrt. Und in der Gottesferne zu existieren, das heißt, tot zu sein. Und das ist es, was wir alle von Natur sind. Tot. Wir sind Nachfahren Adams. Wir haben seine Natur geerbt und sind darum tot. Unser ganzes sogenanntes Leben ist in Wahrheit tot. Wie Lazarus da in seinem Grab, so faulen auch wir vor uns hin. Und das, was wir allgemein als Tod bezeichnen, also der Augenblick des Absterbens, das ist ja eigentlich bloß ein Durchgang von einem Todeszustand in einen anderen, in einen noch entsetzlicheren, nämlich in den ewigen Tod. Und daran können wir nichts ändern, denn wir verdienen es nicht anders. Wir sind sowohl in Adam als auch in eigener Person vor Gott schuldig. Und die Strafe für diese Schuld, die hatte Gott vorab bekannt gegeben. Und jetzt vollstreckt er sie an jedem Einzelnen, denn das erfordert seine Gerechtigkeit. Wenn wir also im geistlichen Sinne von Leben sprechen, dann dürfen wir nicht an das Gewimmel auf der Erde denken, sondern Leben heißt, in Gottes Gegenwart zu sein. Für uns heißt das also konkret, in Christus zu sein. Er ist das Leben. Und das musste er Martha und Maria zunächst klar machen. Und das sollte er nun auch sichtbar demonstrieren. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, zum Ablauf des Wunders. Ich hatte ja zu Beginn davon gesprochen, dass die Auferweckung des Lazarus unter den Wundern, die Jesus so wirkte, eine besondere Aufmerksamkeit genießt. Auch heute noch. Und das liegt vielleicht auch daran, dass uns dieses Wunder eben besonders unvorstellbar erscheint. Und seitdem sind 2000 Jahre vergangen. Einen Gelähmten gehen zu lassen, einem Blinden das Sehen zu ermöglichen, das ist heutzutage zwar auch nicht unbedingt alltäglich, aber zumindest kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Der medizinisch-technische Fortschritt macht viele Dinge möglich, die vor einigen Generationen noch unerreichbar schienen. Aber den Tod, den hat die Menschheit noch nicht besiegt. Und jetzt spreche ich natürlich von dem, was wir so landläufig Tod nennen. Wenn es um den Tod geht, ja, da ist der Mensch machtlos. Und am allermeisten natürlich der Tote selbst, oder? Das ist zwar logisch, das sollte jedem klar sein, aber das müssen wir uns trotzdem in Erinnerung rufen, um das Wunder der Auferweckung des Lazarus richtig zu verstehen. Was passiert nun also? Jesus geht hin zum Grab. Martha will ihn noch von diesem doch so sinnlosen Unterfangen abhalten. Aber Jesus lässt das Grab öffnen. Er ruft Männer herbei, die den Stein wegrollen, die sozusagen den Weg frei machen für den Herrn. Tja, und was passiert dann? Der Geruch des Todes strömt aus dem Grab. Ja, dieser Lazarus, der ist wirklich mausetot. Die Männer stehen hilflos da. Sie können nichts tun. Den Stein, den haben sie weggenommen. Aber der Tote bleibt tot. Aber bevor Jesus nun irgendetwas unternimmt, richtet er den Blick zunächst nach oben. und betet. Er bittet den Vater um Vollmacht. Und schon jetzt dankt er dem Vater dafür, dass er ihn erhört hat. Das mag verwunderlich sein, dass er für etwas dankt, was doch noch gar nicht geschehen ist. Aber womit haben wir es denn hier zu tun? Gott, der Sohn, er bittet etwas von Gott, dem Vater. Kann es da jemals Widersprüche geben? Wird der Sohn jemals etwas erbitten, etwas wollen, das der Vater nicht längst auch gewollt hat? Die beiden sind doch eins. Sie haben einen Willen. Und darum kann Christus hier gewiss sein, dass sein Gebet erhört worden ist. Aber dennoch betet er, und er sagt auch warum, um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Denn es stehen doch die Vorwürfe im Raum, dass Jesus seine Wunder im Bund mit Satan vollbringt. Jetzt bezeugt er also vor der ganzen Menge, die sicher schon näher gekommen ist, die sich ums Grab drängt und wartet, was wohl jetzt geschehen wird. Vor ihr bezeugt er, dass seine Vollmacht von Gott kommt und dass er den Willen seines Vaters ausführt, der auch sein Wille ist. Ja, und dann geht alles sehr schnell. Jesus ruft einen kurzen Befehl ins Grab hinein. Lazarus, komm herauf. Und Lazarus kommt heraus. Noch mit den Grabtüchern umwickelt, kommt er heraus. Und er ist lebendig. Er ist kein Untoter, kein Zombie, der da herausgewankt kommt, sondern ein lebendiger Mensch. Lazarus selbst, der gestorben war, der 4 Tage lang im Grab lag, der lebt und geht umher. Ja. Wie ist sowas möglich? Was war geschehen? Was hatte Lazarus dazu gebracht, von den Toten aufzustehen und zu leben? Es war das Wort des Herrn. Das machtvolle Wort des Gottes, der, wie der Apostel Paulus einmal schreibt, in Römer Kapitel 4, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Jesus ruft Lazarus. Er befiehlt ihm etwas, ganz so, als hätte er einen Lebendigen vor sich. Naja, vielleicht kommen jetzt die 9-mal Klugen und stellen Fragen wie, naja, war Lazarus vielleicht gar nicht richtig tot? Vielleicht nur ein bisschen, scheintot vielleicht? Irgendwie musste er doch in der Lage gewesen sein, die Stimme Jesu zu hören. Spekulieren wir mal ein bisschen. Spekulieren wir mal, Lazarus lag nicht alleine in dieser Grabeshöhle, sondern das war so eine Art Familiengruft. Und außer ihm waren dort auch noch andere Verstorbene beigesetzt. Also Lazarus war nicht der Einzige in diesem Grab. Als die Männer diesen Stein auf Befehl Jesu hin weggeschafft hatten, den Stein, der das Grab verschlossen hatte, da fiel ihr Blick nicht nur auf Lazarus, sondern auch auf den einen oder anderen 2, 3 andere Tote. Und Jesus rief jetzt in das Grab hinein in dem mehrere Tote lagen, komm heraus. Aber nur Lazarus kam. Warum? Weil Jesus nicht gerufen hatte, komm heraus, sondern Lazarus, komm heraus. Lazarus. Der Herr hat Lazarus gerufen, nur Lazarus. Er hat ihn beim Namen gerufen. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Schriftlesung in Jesaja 43. Da hatten wir auch ganz am Anfang den Vers gehört: Jakob, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie es uns im Neuen Testament an vielen Stellen bezeugt wird, der Herr kennt die Seinen. Er redet nicht zu Fremden. Er ruft keine Unbekannten zu sich ins Licht und ins Leben, sondern die, die er schon vor Grundlegung der Welt gekannt und erwählt hat. Darum kann Paulus in Römer 8 den Ratschluss Gottes in dieser wunderbaren Aneinanderreihung wiedergeben. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wenn wir von allen, die Gott vorherbestimmt hat, mal eine Namensliste anfertigen würden, wenn das möglich wäre, und dann noch mal eine von allen, die letztendlich verherrlicht werden, dann wären diese beiden Listen identisch. Es fällt keiner raus, es kommt keiner hinzu. Gott kennt die Seinen von Ewigkeit her. Er kennt sie mit Namen und er trägt sie ewig hindurch. Und als Jesus nun diesen Lazarus beim Namen rief, da öffnete er sozusagen nur den Kommunikationskanal, der schon vor Grundlegung der Welt eingerichtet worden war. Und dieses Wort Lazarus, das machte den Toten lebendig. Dieses eine Wort, sein Name, von Gott gerufen, machte Lazarus lebendig. So wie Gott am Anfang bei der Erschaffung aller Dinge gerufen hatte, Licht, und es wurde Licht, da rief er hier Lazarus, und Lazarus war da. Und der Befehl, komm heraus, der erreichte nun diesen lebendigen, diesen wiedergeborenen Lazarus. Und er folgte und kam. Wenn der Herr ruft, wenn er kraftvoll und wirksam ruft, dann kann es nur eine Antwort geben: Gehorsam. Eine Situation, dass der Herr Lazarus ruft, und Lazarus kommt nicht heraus, ist undenkbar. Denn was der Herr hier zu Lazarus redete, was er ihm befahl, das war sein Wille. Und Gottes Wille wird ausgeführt. Denn wer könnte dem Willen Gottes widerstehen? So lief dieses Wunder ab. Aber wie reagierte die umstehende Menge auf dieses Wunder? Damit kommen wir schon zum dritten und letzten Teil. Wie reagierte die Menge? Die Reaktion war gespalten. Wir lesen am Ende unseres Textes, Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Viele glaubten an ihn. Sie glaubten nicht nur, was sie soeben gesehen hatten. Das taten die anderen auch. Sie glaubten an ihn. Sie glaubten an Jesus. Sie glaubten, dass er der Christus ist. Sie glaubten, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dass alles Leben nur in ihm zu finden ist. Nicht in ihm selbst. Sie glaubten, dass der Christus Tote ruft. Tote, die von sich aus nichts hören, nichts denken, nichts wollen, die überhaupt nichts aus sich heraus können. Sie glaubten. Sie glaubten, dass er diese Berufenen so mit sich vereint, dass sie aus ihm und in ihm leben. Sie in ihm und er in ihnen. Sie verstanden das, was Jesus ihnen durch dieses Wunder verkündigt hatte, und sie bezogen es auf sich. Denn auch das gehört zum Glauben. Glaube heißt nicht nur etwas abstrakt zu verstehen, sondern auch persönlich darauf zu vertrauen. Wie es der Heidelberger Katechismus formuliert, zu vertrauen, dass nicht nur anderen, sondern auch mir in Christus Vergebung der Sünden und ewiges Leben geschenkt sind. Das ist Glaube. Aber nicht alle Juden, die das Wunder mit angesehen hatten, glaubten. Etliche liefen zu den Pharisäern. Vielleicht waren einige darunter, die den Pharisäern die Botschaft von Christus verkünden und ihren Glauben an ihn bekennen wollten. Vielleicht. Aber viele werden hingelaufen sein, um Jesus Christus zu verklagen. Er nennt Gott seinen Vater. Er bezeichnet sich als die Auferstehung und das Leben. Er verkündet uns, dass wir in uns selbst tot sind, dass wir nur in ihm leben können. Er verneint unseren freien Willen. Er bettelt nicht, dass wir uns doch erbarmen und auf ihn hören möchten, sondern er ruft und befiehlt. Und das Schlimmste, er ruft nicht alle und jeden wirkungsvoll ins Leben, sondern nur die, die sein Vater ihm angeblich gegeben hat. Nur die, die er mit Namen kennt. Vielleicht waren das die Beschuldigungen, die die ungläubigen Juden vorbrachten. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass das Wunder, das sie gesehen hatten, und das Wort, das ihnen durch das Wunder verkündigt worden war, sie verhärtet hatte. Sie sollten nicht verstehen, sie sollten nicht glauben. Und so wurde ihnen Christus einmal mehr ein Stein des Anstoßes. Aber machen wir uns da nichts vor. Wir unterscheiden uns in nichts von diesen Anklägern. Wenn alles von uns abhängen würde, von unserem Wollen, von unserem Handeln, von unseren Entscheidungen, ja, dann würden wir noch genauso tot da liegen wie Lazarus in seinem Grab. Aber so ist es nicht, oder? Denn Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Philipper Kapitel 2. Gott ruft uns beim Namen. Durch die Buchstaben der Heiligen Schrift durch die Wortverkündigung, durch die Sakramente. Er schafft in uns den Glauben, er schafft den Glauben, der uns, die wir tot waren, mit Christus vereint. Sodass wir, Tote, jetzt Teilhaber an dem Leben Christi sind und teilhaben an seiner Gerechtigkeit, an seiner Herrlichkeit, an seinem Gehorsam. Gott tut das. Aber woher weiß ich das denn? Woran erkenne ich, dass er das alles tut? Vor allem, woher weiß ich, dass ich das ewige Leben habe? Muss ich nicht vorher eine Stimme in meinem Kopf hören? Muss ich nicht irgendetwas träumen, irgendeine Vision haben, irgendetwas Außergewöhnliches erleben, bevor ich gewiss sein kann, dass Gott es ernst meint, dass er mich wirklich gerufen hat? Auf diese Fragen gibt es keine Antwort, weil es die falschen Fragen sind. Wir sollen uns nicht fragen, ob und wann und wie wir gerufen worden sind, sondern worauf wir unser Vertrauen setzen. Denken wir nochmal an die Worte, die Jesus zu Martha redete. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubt ihr das? Amen.